Das war's. Unsere Stunde ist leider auch schon wieder vorbei. Die Sendung Kopo im Exil verabschiedet sich. Wir haben gerade eben gehört, dass die Proteste natürlich auch da während der Semesterferien weitergehen. Da ist halt, deshalb geht auch die Sendung Kopo im Exil natürlich in den Semesterferien weiter. Und wir verabschieden uns und wünschen alle, die Ferien haben und sie genießen können, schöne Ferien.
Von meiner Seite auch nochmal schöne Semesterferien und ganz speziell Dank an dieses rockige Semester.
Ja, das war's dann. Tschüss. Can you remember me? I'm the one that picked the apple tree up. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree.
Test 1, 2, wunderbar, ihr könnt mich hören. Ihr hört den Nerd Alert auf FSK zu empfangen über Antenne mit 93,0 oder Kabel 101,4. Wir sind heute zum ersten Mal in den neuen Studios vom FSK, deswegen kann es sein, dass nicht alles reibungslos funktioniert, was ihr sonst von uns so gewohnt seid. Und die Themen heute sind einmal
Netzneutralität.
Genau, und ansonsten wieder ein Kessel Buntes. Heute sind wir wieder nur zu dritt, einer fehlt. Martin hat sich wieder nach Berlin verzogen. Wenn das richtig ist, die Information, die mir zugesteckt wurde.
Er ist nicht in Hamburg.
Ja gut, dann begrüßen wir mal unsere Zuhörer. Also hallo.
Hallo, hier ist Nerd Nummer 4.
Nerd Nummer 3, hallo.
So, und damit wir uns kurz noch sammeln, würde ich sagen, machen wir nochmal ein Musikstück und dann geht das los.
masturbating. Tell me it's alright. I hide. 'Cause everybody knows if you say it so, I'm probably going.
So, da sind wir wieder. Ihr hört den Nerd Alert. Als erstes wollen wir heute mit einem kleinen Thema mal anfangen von Galileo-Satelliten. Das wird ja sozusagen ein alternatives Programm zu den amerikanischen GPS-Systemen. Das hat auch noch irgendwie einen Namen, Novatel oder so, ich weiß es nicht mehr. Und das arbeitet ja mit einer Verschlüsselungsmethode, die sozusagen wahrscheinlich, oder die gebrochen wurde.
Also, es ist so, dass die Informationen, die dafür abfragbar sind, da gibt es viel mehr Informationen als beim amerikanischen GPS. Da sollen so Anfangsprofile mit so ein paar Features frei erhältlich sein und ganz genaue Geokoordinaten sollen dann Geld kosten. Man sieht jetzt daran, dass da diese Verschlüsselung gebrochen ist, wie sehr wackelig heutzutage Geschäftsmodelle sind, die sich auf EDV oder IT verlassen, weil wie die Insider oder Kenner von Computern vielleicht wissen, Computer können keine Zufallszahlen generieren, sondern die generieren immer Pseudo-Zufallszahlen. Das heißt, die nehmen irgendwie was ganz Schnelles, was so schnell ist, dass wenn man ab und zu mal nach irgendwelchen Intervallen irgendwelche Zahlen abgreift oder Informationen abgreift, dann sieht das so aus, als wäre es eine Zufallszahl. Aber in Wirklichkeit ist es keine richtige Zufallszahl. Dafür braucht man irgendwie radioaktives Material, was zerfällt und Rauschen erzeugt oder ähnliches. Und ja, bei dem Galileo von dem europäischen Geo-Projekt, wo Milliarden Euro reingepumpt werden, hat man sich gedacht, so, wenn wir halt nicht alle Informationen umsonst rausgeben, sondern die Leute dafür bezahlen müssen, dann müssen wir die Sachen ja irgendwie verschlüsseln, und wir verschlüsseln das unter anderem mit einer Zufallszahl, die generiert wird. Und jetzt hat halt ein kleines Projekt, ein Uni-Projekt war das, oder Willem?
Ja.
Ein Uni-Projekt rausbekommen, dass diese Pseudo-Zufallszahl relativ schnell zu ermitteln ist. Das heißt, da bricht ein komplettes Geschäftsmodell zusammen, weil die Leute nicht sorgfältig genug gearbeitet haben mit ihren Computern.
Insofern haben sie eigentlich nochmal Glück im Unglück, weil, also das System funktioniert noch gar nicht. Ne? Also die sind noch nicht alle Satelliten oben. Ich glaube, ein Teil ist schon hochgeschossen worden.
Es gibt einen Testsatelliten, soviel ich weiß, und 2010 soll das Ganze anfangen.
Und, das ist das, was wirklich Lustige dabei ist. Also bevor das überhaupt in Betrieb ist, ist es sozusagen jetzt schon irgendwie erstmal mit dem jetzigen System nicht mehr so nutzbar, wie das vorher gedacht war. Soweit ich das irgendwo mitbekommen habe, hat aber dann sozusagen die Vereinigung, die, ich weiß, ist das die ESA auch, die dabei beim Galileo, oder ist das wieder eine eigene europäische Konsortium?
Dafür gründet man noch eigene
Konsortium. Okay, dann ist das ein bisschen korrekt. Genau, die haben natürlich jetzt auch schon gleich rausgegeben, dass sie das Krypto-Verfahren sozusagen anpassen und verändern wollen. Insofern haben sie natürlich noch eine Chance, aber es ist trotzdem sehr lustig, so kurz jetzt, ich weiß nicht, wann soll das offiziell in Betrieb gehen, ist auch nicht mehr so lange. Ne?
2010,
genau. Und das ist ja, wie gesagt, man muss ja die ganzen Satelliten erst hochschicken, mhm, und dann müssen die alle geeicht werden und so. Also das ist schon das wirklich Interessante dabei, ist, dass bevor sowas überhaupt jetzt diesmal funktioniert, also bevor es überhaupt richtig sozusagen nutzbar ist, haben da schon wieder Leute deren Kryptosystem überwunden und gezeigt, dass man damit jetzt auch, wenn man seinen eigenen Empfänger baut, irgendwie die ganzen Daten auch so mitnutzen kann, ohne dafür zu bezahlen. Die sitzen natürlich jetzt sofort dran und sagen natürlich, wir werden das jetzt ändern und wieder neu machen. Aber es ist schon erstaunlich, finde ich, heutzutage eigentlich, also wenn ich mir vorstelle, ich bin da jetzt irgendwie Geschäftsführer und wir wissen, wir haben dieses Konzept, ne, dieses Geschäftsmodell zu sagen, wir wollen eine gewisse Genauigkeit an Positionierung nur gegen Bares rausgeben, dann suche ich mir doch gute Krypto-Leute. Ich meine, was ich nicht bei sowas verstehe, ist, ich meine, diese Probleme sind ja nicht neu. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, 1980 oder sowas, also wo jeder noch mit XOR oder Rot 13 irgendwie verschlüsselt hat und dachte, er hätte damit irgendwie wirklich das Sichere vom Sicheren, hat man doch heutzutage schon genug Beispiele, wo man gesehen hat, irgendwie, dass es echt gute Verfahren geben kann, nur wenn, allein schon, wenn die schlecht implementiert sind, dass sie dann nicht mehr funktionieren. Und man würde doch eigentlich bei so einem Milliardenprojekt erwarten, dass dann wenigstens ein paar fähige Leute da sind, die irgendwie, also wenn ich verantwortlich für sowas wäre, dann würde ich das doch nicht so simpel irgendwie umsetzen.
Das zeigt sich halt immer wieder, dass an der Sicherheit gespart wird. Ja, das stimmt. Ja,
also es ist ja auch aufwendig. Also die mussten ja wirklich hingehen und erstmal die Hardware untersuchen. Also was ist die Hardware? Ist die fähig dazu, zumindest so viel random zu generieren, wie ich das von meiner Library erwarte? Und wenn die einfach nur hingehen und ihre dahergebrachten Frameworks benutzen und sich einfach darauf verlassen, dass alles so funktioniert oder implementiert ist oder in Hardware gegossen ist, wie ich das bisher bei der Softwareentwicklung gemacht habe, fällt das halt erst spät auf.
Muss ich auch sagen, das genaue Verfahren haben sie auch noch nicht publiziert. Ne? Sie haben nur irgendwie sozusagen gesagt, dass das möglich ist. Und es gibt halt schon, glaube ich, soweit ich weiß, diese Pressemitteilungen von dem Konsortium, wie die auch schon sagen, sie werden da ein neues Kryptosystem reinbringen, bevor sie es irgendwie hochschicken. Also es wird nochmal spannend, weil dann könnte man genauer sagen, wie es funktioniert oder wo der Fehler im Design sozusagen liegt. Passend zu Krypto können wir eigentlich dann auch gleich überleiten zu den schönen Hashwerten bei Cisco-Routern und sowas.
Ja.
Eine kleine unbedeutende Firma, die eigentlich dachte man, würde man denken, auch ein bisschen mit Sicherheit ein bisschen besser umgeht, weil sie auch irgendwie sozusagen irgendwie damit werben, ne? Dass sie sozusagen the backbone of the Internet und das sicher vom sichersten sind.
Was soll man dazu sagen? Häufig werden Passwörter gar nicht als Passwörter abgelegt, dass sie irgendwo im Klartext stehen, sondern als sogenannter Hash. Na, das ist eine Einwegfunktion, die geht nur in die eine Richtung. Und wenn man dann ein Passwort überprüfen will, dann wird praktisch nur das zu überprüfende Passwort auch mit diesem Hash Einweg kodiert und die beiden kodierten dann miteinander verglichen. Und wie gesagt, ein Hash ist einfach immer ein Weg, oder?
Ja, es gibt noch so Trapdoor-Hash-Funktionen, aber das ist so eine spezielle Klasse, wo man mit sozusagen mit so einem Geheimnis, wenn man das weiß, doch auch wieder rückwärts sichern kann. Also nochmal, die Idee dahinter ist sozusagen eine Funktion zu nehmen, eine mathematische Funktion, in der ich irgendwas reingebe und dann kriege ich irgendwas raus. Und von dem, was ich rauskriege, dass ich nicht in vertretbarer Zeit sozusagen oder außer durch einfach alle Möglichkeiten durchprobieren, wieder darauf zurückschließen kann, was die Eingabe war. Ganz simples Beispiel, was weiß ich, irgendwie, wenn wir irgendwas hoch 2 nehmen und die Wurzel wieder ziehen, das ist also relativ eindeutig. Also wenn ich 2 hoch 2 erhalte ich 4 und wenn ich die zweite Wurzel davon nehme, erhalte ich wieder 2. Das ist keine Hash-Funktion, weil wenn ich dir die 4 gebe, weißt du, wie ich dann mit irgendeiner Funktion hoch 2 die berechnen kann.
Man kann es wieder
gängig machen. Und das ist erstmal die Idee von so Hash-Funktionen, dass man sozusagen da eigentlich nur in die eine Richtung, deswegen benutzt man das auch gerne bei Prüfsummen und solche Sachen. Da sind auch bestimmte andere Faktoren, die entscheidend sind. Aber einer der grundsätzlichen Sachen ist sozusagen, wenn ich den Wert, den mir die Funktion nachher liefert, irgendwie jemandem gebe, hat er nicht die Möglichkeit zu sagen, das hast du vorher reingepackt. Und die Idee ist, warum man das auch nicht das Passwort im Klartext natürlich abspeichert, ist, irgendwo muss das System ja irgendwo das Passwort speichern, um zu gucken, irgendwie, ob das auch berechtigt ist, wenn einer sagt, ich bin das und wenn mein Passwort authentisiere ich mich. Um dann sowas, um diese Auslesegefahr zu verhindern, dass wenn jemand irgendwie doch irgendwie die Hardware klaut und reinguckt und dann weiß er irgendwie von allen anderen Hardwaren in der Firma das gleiche Passwort, weil die alle das gleiche benutzen, nützt ihm das nichts, weil er kriegt halt dann sozusagen irgendwo nur eine Zahlenkette, aber das ist nicht das Passwort, was er eingegeben hat, sondern das ist das Passwort durch diese Hash-Funktion geschickt.
Außer bei Cisco.
Ja, außer bei Cisco.
Bei der Firma Cisco sieht man das ein bisschen anders. Da nimmt man halt auch Hash-Funktionen, die man wieder rückgängig machen kann.
Also das Lustige ist, Cisco selber sagt halt irgendwie, dass seine Produkte mit so einer Hash-Funktion geschützt sind und haben irgendwelche findigen Leute rausgekriegt, dass das doch nicht so eine super Hash-Funktion ist. Da gibt es auch eine Webseite im Internet, wo man einfach, wenn man sozusagen, man weiß diesen abgespeicherten String, also die Zeichenkette, also ich 79AB 763CE oder sowas, dann kann ich die da in eine Maske geben und dann kriege ich das Klartext-Passwort raus. Also das Passwort, was man eigentlich erstmal angeben muss. Das heißt also, wenn ihr irgendwie auf der Arbeit oder irgendwo sonst Zugang zu solchen Cisco-Sachen habt und mal irgendwie wissen wollt, was benutzen die Administratoren für euch für irgendwie die Passwörter, müsst ihr nur diese Zeichenkette nehmen und dann mal auf dieser Webseite eingeben und dann kriegt ihr das Ursprungspasswort wieder raus. Und das ist insofern aber ganz interessant, weil Cisco ja nun wirklich nicht eine kleine Firma ist und eigentlich auch sich damit rühmt, glaube ich, sogar the backbone of the Internet zu sein, sozusagen. Also eigentlich die ganzen Netzwerkkomponenten verbindet und im Hintergrund die ganzen dafür sorgt, dass die Pakete weitergeleitet werden. Und jo, das ist eine tolle Hash-Funktion. Und mathematisch gesehen ist es natürlich dadurch keine mehr, aber für Werbung hört sich sowas immer gut an. Dann könnte man natürlich da jetzt den großen Spekulationshut ausmachen, ob sowas vielleicht bewusst und absichtlich ist, damit auch andere Stellen vielleicht an Passwörter rankommen, wo sie sonst nicht rankämen mehr.
Ja, nach neuesten Informationen ist die NSA, bekommt ja eher eigene kleine Hinterzimmerchen bei den Router und Internetprovidern. Das ist ja nicht so, dass die auf die gecrackten Passwörter von den Cisco-Routern angewiesen sind, sondern die haben eher so geheime Zimmerchen, wo jeder denkt so, ah, was ist denn das für eine vermauerte Tür da?
Genau, so dilettantisch mit ein bisschen Stroh abgedeckt ist. Ja, genau, also das war auf jeden Fall irgendwie auch eine interessante neue Nachricht, die im Internet kursierte.
Ich hätte noch was. Möchte dann nochmal an die letzte Sendung anknüpfen, wo Martin über die Sicherheitsinitiative von Microsoft berichtet hat und wo ich mich ein bisschen lustig drüber gemacht habe, weil ich der ganzen Sache überhaupt nicht traue. Und kaum ist die Sendung vorbei, gibt es wieder eine neue Nachricht, dass Microsoft, okay, es geht jetzt nicht um Sicherheit, aber es geht um Datensicherheit. Die schaffen das nicht mal, einen eigenen irgendwie Editor zu schreiben. Ein Editor ist wirklich ein ganz einfaches Programm, wo man Daten reintippen kann oder kleine Texte und dann abspeichern kann. Nein, die Firma Microsoft hat in Windows XP ihr Notepad Programm, was ja auch ganz beliebt ist, um mal kleine Texte schnell zu schreiben. Und das Tolle daran ist, die haben eine Funktion innerhalb des Notepads, was die automatisch ermitteln soll, in welchem Format ich jetzt ein Sonderzeichen eingegeben habe. Normalerweise habe ich halt so Zeichen A bis Z oder so, überhaupt kein Problem. Das ist in fast allen Zeichensätzen irgendwie immer das Gleiche. Aber sobald ich ein Ü oder ein SZ oder irgendein Sonderzeichen eintippe, dann müsste eigentlich entschieden werden, was für ein Zeichensatz ist das jetzt eigentlich. Und die Notepad-Funktion arbeitet im Hintergrund, sieht irgendwie so, da wurde was eingetippt, das könnte der und der Zeichensatz sein. Das Problem ist nur, das macht es falsch. Es ist auch nicht so, dass es nach irgendwelchen Regeln funktioniert, sondern es funktioniert mit Heuristik, das heißt Wahrscheinlichkeiten, und es macht es falsch. Selbst wenn man Texte eintippt, wo kein Sonderzeichen drin ist, speichert man den Text ab, ruft ihn wieder auf und der Text ist weg, weil er kaputt ist.
Genau, und das hat die Logik nochmal, alles Kleinbuchstaben und es muss nur ungerade Anzahl von Buchstaben irgendwie in der Logik gab sein, dass man es reproduzieren kann.
Ja, also ich kann noch mal kurz den Text aufrufen. Ja. Das war auch noch ein witziger Text, wo es irgendwie darum
ging. Das Up will break oder sowas.
Genau.
Ne? Ja, also nochmal, also das Problem ist, das Programm kriegt im Endeffekt, wenn ihr eine Taste drückt auf eurem, ihr drückt das Z oder ihr drückt das A, kriegt es im Endeffekt ja irgendwo so eine Bitfolge, also Einsen und Nullen. Und mehr weiß es erstmal nicht. Das sagt dann, das macht der Keyboard-Treiber, der sagt hier, der hat jetzt die Taste, diese Taste gedrückt, die hat diese Codierung. Und dann gibt es eine Tabelle in dem Betriebssystem oder irgendwie einen Interpreter, der das versucht zu interpretieren. Und damit er weiß, wenn er was auf dem Bildschirm malen soll, das soll das Z sein. Und dann gibt es verschiedene Codierungen. Und das versucht halt dieses Notepad irgendwie, aber auch nie je irgendwo erwähnt. Ne? Das ist zufällig rausgekommen. Ne? Man geht eigentlich vom Notepad, also Notepad kennt, glaube ich, jeder Windows-Benutzer und hat sich auch schon manchmal geärgert, weil es kein besonders, also es ist wirklich ein ganz rudimentärer Editor. Also der kommt ja noch nicht mal automatisch mit Line, also mit dem Wechsel zwischen DOS- und Unix-Formaten, klar, weil da ja die Line-Feeds anders charakterisiert werden. Also kennt vielleicht schon mehr Leute von euch, dass ihr irgendeinen Text mal öffnet im Notepad und plötzlich steht alles in einer Zeile, während es vorher noch irgendwie untereinander in mehreren Zeilen stand. Also eigentlich würde man davon ausgehen, es ist ein ganz, ganz simples Ding. Genau. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt jetzt, dann müsst ihr einfach mal euer Notepad bei Windows XP öffnen und gebt einfach mal alles in klein geschrieben, this up can break.
Also up wie Application.
Ja. Und ich glaube, die Logik war, es darf alles klein sein und es muss eine ungerade Anzahl von Buchstaben sein. Dann ist das... Und dann, wenn ihr das abspeichert und dann wieder öffnet, dann werdet ihr nichts mehr lesen können. Dann kann man sich natürlich wunderschön irgendwelche Beispiele überlegen, wo sowas natürlich verheerend sein könnte. Ich stelle mir vor, ich habe irgendwo zum Beispiel irgendwie irgendwo ein Passwort vergeben, sei es, weil ich irgendwie Daten verschlüsselt auf meine Festplatte, weil ich eine Zugangskennung habe und ich will das schnell irgendwo mal abspeichern als Text, um das dann irgendwie ordentlich zu Hause in meinem Passwort-Safe abzuspielen und gebe das ein und zufällig hat es nur kleine Buchstaben, okay, das wäre ein schlechtes Passwort, ich gebe es zu, aber es kann ja passieren. Oder deine Benutzername, um irgendwo ranzukommen.
Es hat dich jemand angerufen, du hast eine Telefonnummer notiert und denkst so, ich habe meinen Text abgespeichert, wie schön, letztes Mal habe ich es verloren. Und dann speichert man das ab, ruft es wieder auf und es ist nur noch Schrott da.
Aber also wenn man es in dem gleichen Editor aufruft, ist nur noch Schrott da. Aber wenn ich es jetzt...
Er wandelt das dann, glaube ich, in Unicode um, was du reingeschrieben
hast. Achso, er wandelt das um. Okay.
Er versucht ja zu erkennen, ist es noch der normale Zeichen?
Also ich dachte, das passiert beim Öffnen. Und beim Öffnen erkennt er, es ist Unicode und öffnet aber ein ASCII-Code.
Dann hätte man seine Daten ja nicht verloren.
Nee, das eben, das ist die
leider
Frage.
Leider haben wir keinen Windows-Rechner hier. Ja. Deswegen, das ist jetzt eine wichtige Frage. Die ich habe das so verstanden, dass er das schon beim Speichern, aber es kann natürlich sein, das müssten wir nochmal verifizieren und nachreichen dann, ob der dann wirklich das abspeichert.
In beiden Fällen ist es Murks.
Also es ist ja immer Murks, wenn man das von so einem Programm nicht erwarten würde und weil so ein Programm auch nicht, also eigentlich meiner Meinung nach nicht diese Fähigkeit behalten sollte. Dann sollte man lieber irgendwie Darstellungen als Menü haben, wo man händisch aussuchen kann, ich möchte, das ist aber so und so kodiert, als irgendwas automatisiert zu machen.
Punkt ist halt, Microsoft bringt es noch nicht mal zustande, so simple Programme zu schreiben. Und na, wir versuchen halt irgendwie immer Komplexität zu verbergen, dass man irgendwie Sachen möglichst einfach sind, aber vielleicht hätten sie dann doch lieber irgendwo einen Menüpunkt unterbringen sollen, so dieser Text ist Unicode oder dieser Text ist ISO, na, dann kann der Benutzer das halt wenigstens selber aussuchen. So nimmt Microsoft einem Arbeit ab und macht Sachen kaputt.
Ich freue mich auch, wenn irgendjemand, also Notepad benutzt man ja auch gerne, um so Textkonfigurationsdateien irgendwie mal zu manipulieren. Für den Fall, dass mal irgendjemand sowas, dann speichert es mal ab und dann ist alles hin. Also es ist einem herrlich, es können einem tausend Beispiele einfallen, wo man sich darüber ärgern kann und vor allem, wo man erstmal gar nicht, glaube ich, drauf kommt, dass das passiert, bis man die Datei mal wieder öffnet.
Aber ich glaube, jeder, der Windows ernsthaft benutzt, wird als allererstes irgendwie einen Notepad-Ersatz sich installieren. Also ein Texteditor ist für mich essentiell und da sind immer die Betriebssystemmittel meistens nicht so nett.
Ah, wenn es zu Hause, also ich meine, man ist ja öfters auch mal, wo man einfach schnell...
Ja, okay, du hast recht.
Ja. Also, naja, also auf jeden Fall, also irgendwas, wo man auch wirklich... Ich hatte erst gedacht, als ich das gelesen hatte im Internet, das wäre ein Hoax, also das wäre ein Witz, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass dieses Kurvenprogramm Notepad dann doch so eine Intelligenz schon hat, automatisch was umzuwandeln. Aber man lernt nie aus.
Wollen wir noch eine Runde Musik spielen?
Machen wir noch mal ein bisschen Musik.
Da sind wir wieder vom Nerd Alert.
Hallo.
Was gibt's denn Neues an der BSD-Front, Norbert?
Ja, ich habe heute gelesen, abgesehen davon, dass ich vor längerer Zeit umgestiegen bin auf Ubuntu, aber ich habe gelesen, dass jetzt auch die BSD-Leute in den Genuss eines nativen Javas kommen. Also Sun oder die BSD-Leute haben mit Sun ein Agreement geschlossen, dass jetzt nicht nur für Linux und für die Windows-Betriebssysteme und für das Apple Mac OS X das Java bereitgestellt wird von Sun, sondern eben auch die BSD-Leute in diesen Genuss kommen. Und das bringt BSD-Benutzern also den Vorteil, dass sie nicht mehr selber kompilieren müssen, nicht mehr eine Linux-Emulation fahren müssen, um das native
Linux-JDK. Das war ja schon in den Imports-Tree, glaube ich, drin, oder irgendwo war es mit drin.
Ja,
aber irgendwie hat ja vor 2 Monaten oder so BSD irgendwie angefangen, groß aufzuräumen und auch angedroht den Realplayer, also so bestimmte Sachen, wo nicht an den Lizenzen klar ist, ob sie das vertreiben dürfen oder nicht. Und soweit ich das jetzt rekonstruieren kann, war das ja so, dass bei dieser Sun-License, also diese Java-License, halt sozusagen nicht klar definiert ist, ob BSD das jetzt irgendwie rausbringen darf oder nicht, weil ich glaube, da stand so ein Passus drin, dass es nur eigentlich irgendwie vertrieben werden darf für die Systeme, für die es rausgebracht wurde, das war Linux. Das wurde dann sozusagen über so bestimmte Mechanismen dann doch lauffähig irgendwie unter BSD und dann hatten sie irgendwann angekündigt, dass sie das nicht mehr haben wollen. Also dass sie so mit der Lizenz nicht mehr anbieten werden. Und daraufhin hat anscheinend dann jetzt aber dann Sun ja doch schnell reagiert und gesagt, das wäre kein Vorteil für uns, wenn es das nicht mehr gäbe auf BSD.
Und funktioniert auch.
Und wie sieht das mit alternativen Java-Maschinen aus? Es gibt ja diese Blackdown.
Ja, die gab es auch unter BSD in dem Ports-Tree. Allerdings setzen die halt zwingend voraus, dass man BSD Linux-fähig macht. Und das will man ja nicht unbedingt in jedem Fall.
Die könnte die Sicherheit auch
nach unten heraussetzen. Ne? Bei Debian wird sogar OpenOffice jetzt mit Kaffee. Also OpenOffice basiert ja teilweise auch auf Java. Und das benutzt ein Kaffee. Na, finde ich schon abgefahren. Kaffee kennt ihr?
Ich nicht.
Kaffee ist auch eine andere freie.
Auch eine freie.
Ja, aber Virtual Machine.
Aber dass das soweit schon ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ich fand das auch interessant, weil Kaffee ist ja nicht Blackdown.
Nee, ja. Ist nicht Blackdown.
Und ich hatte so den Eindruck, ich habe immer Blackdown. Ich hatte das Problem ja mit meinem 64-Bit-Rechner unter Linux, dass Sun zwar irgendwann relativ schnell auch für 64-Bit Linux eine Virtual Machine rausgebracht hatte, aber leider kein Plugin für den Firefox. Ich glaube, bis zum heutigen Tag gibt es unser 64-Bit-System kein Java-Plugin für den Firefox. Aber sehr schnell, nachdem das irgendwie draußen war, das 64-Bit Linux, gab es von Blackdown eine Java-Version, die ein Plugin mitbrachte. Deswegen habe ich mal die Blackdown genommen. Hatte mir in dem Zusammenhang mal die Kaffee angeguckt, aber irgendwie gefiel mir die Blackdown besser. Kann es aber jetzt gar nicht genau sagen, weil irgendwie das ließ sich problemlos installieren und hatte das Plugin gleich mit und so.
Wo wir gerade bei den großen Konzernen sind, ihr habt mitgekriegt, dass Intel, was ja die meisten x86-Prozessoren herstellt und immer den kleinen Konkurrenten AMD hat, Saturn Mediamarkt Millionen dafür bezahlt hat, dass die keine AMD-Prozessoren verkaufen. Also finde ich eine Ungeheuerlichkeit, dass ein Marktführer eine Computerkette dafür bezahlt, dass die keine Konkurrenten vertreiben. Und ich habe ja schon lange keine Intel-Prozessoren mehr gekauft. Und jetzt, wo Apple auch auf Intel-Prozessoren umgeschwenkt ist, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich kaufen soll. AMD könnte ich jetzt kaufen, aber natürlich nicht bei Mediamarkt und Saturn. Auf jeden Fall werden die jetzt eine Kartellklage an den Hals kriegen, weil das nach deutschem Recht nicht erlaubt ist.
Und das ist ja auch für meine, das ist ja jetzt nicht eine neue Aktion. Ne? Ich erinnere mich doch, dass schon vor vielen Jahren Intel immer bei allen Werbetreibenden, die haben ja so irgendwie so, das, also gesponsert bin zum Beispiel irgendwelche Firma, irgendwie so ein kleines Heftchen rausbrachte mit hier die neuesten, meine neuesten Rechner mit Intel-Prozessoren. Damals war das dann Pentium 2 oder Pentium 3. Sie haben ja, die denken sich ja immer ein Logo aus, wie jetzt ein Dual-Core als das Tollste, das ist toll. Und da war es dann immer so, dass es, glaube ich, irgendwelche sozusagen irgendwie dazu einen kleinen Sponsoring gab oder irgend sowas. Und aber dann immer mit der Bedingung geknüpft, dass natürlich keine Konkurrenzprozessoren in diesem Prospekt, also in diesem Werbeprospekt irgendwie erwähnt werden dürfen. Also ist ja an sich auch von Intel jetzt nichts Neues, solche Taktiken zu fahren. Ich dachte, sie hätten es eigentlich damit sein lassen, weil es damals rauskam, war das auch nicht gerade sehr vorteilhaft für Intel. Und es ist aber ja gut, dass es auch rechtliche Schritte nach sich zieht.
Also, ja, hoffentlich.
Es die Frage, inwieweit die dann was bringen. Also zum Beispiel Microsoft ist ja gerade wieder verknackt worden von der EU, jetzt jeden Tag $3 Millionen zu zahlen, weil sie sich nicht an die kartellrechtlichen Verfügungen halten, den Internet Explorer vom Betriebssystem zu trennen. Ich glaube, das, oder war das der Media Player?
Netzschnittstellen offen zu legen. Also ja. Insgesamt war das Ganze so ein Paket, wollen wir jetzt gar nicht das Fass aufmachen, ob nee. Das genügend ist oder nicht, aber die Grundidee war, dass die EU gesagt hat, sozusagen, Microsoft muss sein Produkt, weil es so eine Monopolstellung hat, sozusagen die Schnittstellen öffnen, damit Konkurrenz entstehen kann, damit zum Beispiel andere Leute da auch irgendwie Zusatzprogramme oder daran anbinden können. Und da hat natürlich Microsoft auch ein paar Kleinigkeiten unternommen und haben auch gesagt, man kann zum Beispiel, ich weiß von irgendwelchen, also ich glaube, diese ganzen Diskussionen gingen auch über diese ganze Netzwerksache, die CIFS oder SMB. Und ich glaube, da haben sie zum Beispiel gesagt, dass man das zwar lizenzieren kann, aber zum horrenden Preis, und deswegen irgendwie sah die EU das jetzt nicht als erfüllt an. Und
worauf ich eigentlich hinaus möchte, also die mussten ja einmal schon eine halbe Milliarde Euro Strafe zahlen und jetzt spricht man von 240 nochmal zusätzlich obendrauf und Microsoft hat schon angekündigt, dagegen zu klagen. Und mich würde mal interessieren, also ich würde gerne mal ein Blitzlicht zwischen uns dreien machen, um dann in einem Jahr nachzuprüfen, ob die EU diese Strafe auch tatsächlich erhalten und auch behalten durfte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU gegen diesen Microsoft-Konzern mit dieser Strafe durchkommt.
Ich glaube, weil es zieht sich auch schon jetzt über längere Zeit hin und dann waren, glaube ich, auch schon so kleine Versuche von Interventionen von der amerikanischen Regierung aus und sowas. Also da wird wahrscheinlich sehr interessant, wenn da jemand mehr Wissen hat, der so ein bisschen ein Insider ist oder in den bestimmten Gremien sitzt, kann sich gerne bei uns melden. Wir laden ihn gerne mal als Studiogast ein, ein bisschen zu erzählen, wie das eigentlich faktisch im Hintergrund abläuft. Wenn ich auf den Kopfhörer höre, dann hört sich das, was wir immer sagen, ein bisschen Metall an hier. Das liegt an diesem neuen Studio. Ich hoffe, es hört sich bei euch vielleicht nicht so an. Wie wir das aber jetzt im Moment wegkriegen, kriegen wir auf die Eile auch nicht hin. Also
das Mikro hier ist zu viel wahrscheinlich.
Wir versuchen einfach nah am Mikrofon zu sprechen.
Du guckst mich an, möchtest Musik spielen?
Nee, nicht schon wieder.
Nicht schon wieder Musik.
Nicht schon wieder.
Du darfst über deine Kamera erzählen, ja, die du auf St. Pauli aufgestellt hast.
Wir hatten das Thema letztes Mal ja schon. St. Pauli, na, Reeperbahn wird Video überwacht. Und wir sind grundsätzlich gegen Videoüberwachung. Wir glauben, dass das letztendlich nichts bringt. Na, das ist nur so eine Pseudosicherheit. Keine Kamera wirft sich wie ein Polizist zwischen dem Verbrecher und dem Opfer, um das Verbrechen zu verhindern.
Na, ja, noch nicht.
Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen.
Die DDR hatte sowas schon mal.
Zumindest hatten die Selbstschussanlagen.
Genau.
Sollte man die Kameras mit Selbstschussanlagen.
Ja, wenigstens beide dann, ne, zum Schweigen gebracht.
Also ich schätze, in 10 Jahren werden wir darüber reden, aber.
Ja, jedenfalls verkauft die Stadt Hamburg trotzdem diese Videoüberwachung natürlich als Erfolg. Na, weil irgendwie müssen sie es ja auch rechtfertigen, dass sie da irgendwie so viel Geld ausgeben und stattdessen Personal einsparen. Jedenfalls ist wohl eine Pressemitteilung rausgegangen Ende Juni und da hat doch tatsächlich eine Videokamera einen Sprayer auf frischer Tat erwischt. Und in der Pressemitteilung heißt es auch noch, dass die Tatverdächtigen deutlich alkoholisiert waren. Um 5 Uhr morgens passierte das und die haben tatsächlich diese Sprayer erwischt.
Genau, und dann gibt es aber auch an den Sachverhalt, dass sich trotz dieser Kameras aber die Deliktquote nicht gesenkt hat, sondern einfach, dass sie sich in den Nebenstraßen verzogen haben.
Das ist halt der übliche Effekt, dass bei so einer Art von Überwachung sich das in die Seitenstraßen verteilt. Hatten wir ja auch letztes Mal schon das Thema, nur jetzt kam halt nochmal die Meldung der Polizeipressestelle, dass tatsächlich
Erfolg!
Sprayer erwischt.
Genau, wo wir bei Kameras sind, fällt mir dann aber auch noch eine nette Anekdote an, die ich im letzten Monat irgendwie gelesen habe. Und zwar in Amerika ging es darum, dass ein Mann, ich glaube, weil er wahrscheinlich vor Diebstahlschutz oder weil bei ihm schon eingebrochen war, hat er jedenfalls auf seinem eigenen Grundstück und seinem eigenen Haus eine Kamera installiert. Und irgendwann stellte er fest, dass bei ihm irgendwie im Vorgarten oder Nähe Vorgarten jeweils, dass Leute andauernd irgendwie anfangen, sein Haus auszuspionieren. Und das fand er irgendwie schräg und merkwürdig und sowas und ist deswegen mit seinen Kameraaufnahmen, wo er die Leute drauf hat, die sein Haus beobachten, zur nächsten Polizeistation gefahren und wollte wissen, was das soll. Ich glaube, er hatte vielleicht sogar auch schon rausgekriegt, dass es Polizisten sind, die ihn irgendwie in seinem Haus überwachen. Naja, das Lustige bei dieser ganzen Geschichte, es stellte sich dann raus, dass diese Polizisten seinen Sohn eigentlich überwachen wollten. Und der Mann musste aber jetzt ins Gefängnis, weil er die Fahnder sozusagen irgendwie gefilmt hat, während sie am Fahnden waren. Und während die Fahnder sozusagen ihn filmen durften, stellte sich raus, dass er sie aber nicht filmen darf und musste dann auch erstmal kurz ins Gefängnis und hat jetzt irgendwie steht vor Gericht und sowas. Und das fand ich dann doch irgendwie super klassisch, mal wieder als schönes Beispiel, wie warum darf der eine den einen filmen und der andere darf aber nicht zurückfilmen. Fand ich sehr absurd. Aber so ist es mit Videoüberwachung.
Tja. Sag ich mal, die beiden Termine.
Klar. Genau, wir haben auch Termine.
Und zwar zwei Ereignisse demnächst, richtige Camps. Und zwar findet im Norden von Hamburg in Jersbeek vom 5. bis zum 13.8., also nächsten Monat, ein Camp statt auf der grünen Wiese. Und da geht es um Freifunk und überhaupt Wireless LAN. Jedermann weiß ja, dass man heutzutage für ganz wenig Geld im Elektronikladen nicht nur seinen Computer verkabeln kann, sondern man kann die auch über Funk miteinander vernetzen. Und da interessieren sich immer mehr Leute dafür. In Berlin sind ganze Stadtteile damit vernetzt, wo es nicht nur alles über das Internet vernetzt wird, wo man dann einen Provider braucht und Geld bezahlen muss für eine quasi Standleitung, sondern da wird das dann alles über Funk gemacht. Und wenn man das so ein bisschen kennenlernen will, veranstalten verschiedene Gruppen. CCC ist dabei, Freifunk Berlin ist dabei, Freifunk Hamburg, Seabase. Die machen einen 7-Tage-Workshop. Man kann da hinfahren, sich informieren, konfigurieren, sich schlau machen. Und wir wollen da auch hin, oder? Norbert?
Zelten mit dem Computer.
Zelten mit dem Computer.
Kommt immer gut.
Ja, das bringt auf jeden Fall Spaß, wenn das Wetter gut ist. Ansonsten muss man halt dafür sorgen, dass das Equipment nicht allzu nass wird. Ja, das ist das Wireless Community Camp, wie gesagt, 5. bis 13.8. in Jersbeck in der Nähe von Hamburg. Die URL schreiben wir auch noch auf unsere Homepage.
www.nerdalert.de.
Richtig. Und das zweite Camp, was ich erwähnen wollte, das ist das Barcamp Berlin. Das ist ähnlich wie das Wireless Camp, so eine Art selbstorganisierendes Camp. Hat die Ideologie dahinter heißt sogenannte Unkonferenz, Unkonferenz. Das kann man auch mal auf Wikipedia nachschlagen. Und zwar ist das so, dass das ad hoc organisiert wird. Man trägt sich in einem Wiki im Internet ein, sagt, dass man teilnehmen möchte. Es geht über mehrere Tage. In diesem Fall heißt es Barcamp Berlin. Die URL werden wir auch im Wiki bei uns hinterlegen. Und wenn man daran teilnehmen will, wird man aufgefordert, nicht nur als Konsument daran teilzunehmen, sondern erstmal sich in die Liste mit den Themenvorschlägen einzutragen, mit den Sachen, die einen selber interessieren und wo man auch was zu erzählen kann. Ja, und im Grunde ist jeder vollständiger Teilnehmer so, wie jeder vollständige Teilnehmer im Internet ist. Viele wissen ja auch nicht, dass man im Internet nur kaufen kann und konsumieren kann und lesen kann, sondern man kann halt auch Sachen selber anbieten. Und ja, diese Barcamp Berlin basiert halt auf diesem Unkonferenz-System. Und man ist da irgendwie Mitveranstalter, nicht nur Teilnehmer. Und das in Berlin findet jetzt statt von, wann ist denn das? Also gehen soll es auf jeden Fall um so typische Web 2.0 Themen. Das heißt, das Web, wie es sein sollte. Termin sehe ich jetzt hier 29.09. bis zum 1.10. Ganz tagigen Sessions, Workshops und Demos. Und Web 2.0, das Web, wie es eigentlich sein sollte, wird da das Thema sein. Na, es gibt da schon ungefähr 30 Teilnehmer und ich sehe da auch ein paar Nerd-Alerties auf der Liste schon stehen.
Obwohl wir Web 2.0, den Ball nehme ich dankend auf. Wir haben ja sonst auch immer ganz gern ein bisschen Promotion immer und ein bisschen erzählt von unseren Webmontagen. Und ich glaube, Norbert, du warst ja der einzige Mohikaner, der beim letzten Webmontag war. Und zumindest hoffentlich kein Zeichen dafür, wie sich das Web 2.0 entwickeln wird.
Ja, zumindest war ich einer der wenigen, die sich auch im Wiki schon eingetragen hatten, dass sie daran teilnehmen werden. Also wieder mal für mich gesagt jetzt nur als Zuschauer, weil man kann da ja auch Vorträge halten, aber ich komme im Moment zu gar nichts. Und ja, wir standen da vor verschlossener Tür, also es war niemand da, aber das war irgendwie auch absehbar. Also
ja, das war so ein bisschen, genau. Deswegen, also wenn es nächste Webmontag wieder in Hamburg stattfindet, werden wir rechtzeitig euch informieren. Gibt es schon einen Termin für den nächsten?
Zwei Terminvorschläge gibt es, aber noch keinen festen.
Was ja nach dem gleichen Prinzip jetzt läuft, wie was du gerade vorgestellt hattest, nämlich selbst organisiert und ohne, jeder kann was sagen, jeder soll sich einbringen.
Ja, Webmontage. Schade, dass das so ein bisschen in die Hose ging, aber das lag, glaube ich, an mehreren, oder hat mehrere Gründe, irgendwie gutes Wetter, eine WM, dass der Wirt das verbaselt hat, die Leute reinzulassen. Und ja, es war diesmal auch vielleicht zu wenig Vorlaufzeit, sonst hätten sich vielleicht auch schon mehr Themen gesammelt oder Vortragende sich irgendwie eingetragen in die Liste. Schauen wir mal.
Und ihr hattet kein gutes Routing-Protokoll, irgendeinen anderen Laden dann zu besuchen, sondern
wir saßen auf einer Freitreppe.
Und damit war aus. Okay. Ich wollte mal ganz kurz auch nochmal sagen hier, wir hatten das ja mal auch von der letzten, irgendwann in meiner letzten Sendung hatte ich mal erwähnt, dass es dieses Gericht gibt, dass das Bundesinnenministerium überlegt, die Daten, die er sammelt über den neuen E-Pass, glaube ich nennt er sich E-Pass, wo biometrische Daten über den Bürger drin sein sollen, eventuell noch mehr Informationen, also außerdem digital auslesbar Name, Wohnort und sowas. Dass es damals ein Gerücht drum ging, dass auch überlegt wird, diese Daten nicht nur für den Staat zu behalten, um sozusagen irgendwie die Identität eines Bürgers zu überprüfen, sondern auch überlegt wird, solche Daten eventuell an die Wirtschaft zu verkaufen. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man so eine ganze Datenbasis hat eines jeden Bürgers in Deutschland mit einem deutschen Pass oder Personalausweis, dass man da ganz schöne Daten hat, die ganz interessant sein könnten für viele Firmen. Martin hat damals, glaube ich, ganz klar gesagt, das glaubt er nicht und das ist doch ein Witz und sowas. Nun kann man dazu sagen, so ganz ein Witz war es nicht, weil das Bundesinnenministerium jetzt offiziell bekannt gab, dass sie das nicht vorhaben und auch irgendwie zwar in so ein paar Sätzen sagen, dass es nie zur Diskussion stand, aber andererseits dann doch wieder sagen, also ich lese es am besten mal vor, weil das ist schon sehr lustig. Wie haben sie das formuliert? Entsprechende Gedankenspiele seien erlaubt und auch notwendig, um die Machbarkeit mehrerer Geschäftsmodelle rund um den E-Ausweis zeitnah transparent diskutieren zu können, sagte einer vom Bundesinnenministerium. Also man kann schon sehen, es war dann doch nicht nur, dass sie das nie vorhatten, sondern es war schon ein Denkmodell, was sie sich mal überlegt hatten, auch wenn sie jetzt zurückrudern und sagen, nee. Aber im Endeffekt ist es genau das, was der Nerdalert auch immer warnt, also wo der Nerdalert immer vorwarnt ist. Wenn man solche Daten erstmal anfängt zu sammeln und irgendwo hortet und auch wenn man da Gesetze macht und erstmal vielleicht auch wirklich gute Ambitionen hat und sagt, nee, das soll nur für einen ganz bestimmten Zweck sein, so haben wir genug Beispiele, dass das auf Dauer nicht haltbar ist. Wenn solche Daten irgendwo sind, weckt das Begehrlichkeiten und es ist nur eine Frage der Zeit, wann man an diese Daten rangeht für andere Zwecke.
Die sprechen da wirklich von Geschäftsmodellen.
Ja, das Problem ist, es ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, ist erst wird es ja der E-Pass sein und Der nächste Schritt wird ja der E-Personalausweis sein und das sind immense Kosten. Ich meine, es ist ja schon so, dass wir da zahlen müssen. Ich glaube, das Modell im Moment ist so, wenn man den nächsten Pass haben will, muss man schon mal 50 Euro dazu zahlen. Das frage ich mich ja als Steuerzahler in diesem Land und als Bürger dieses Landes. Sagt der Staat, ich muss einen Ausweis haben. Ich muss den zwar nicht mal mit mir führen, aber ich muss einen haben. Und ich würde ja eigentlich denken, dass das mit meinen Sachen, die ich dem Staat schon gebe, irgendwie mal vergolten werden. Sozusagen so eine Basisausrüstung als Bürger dieses Landes gibt mir der Staat meinen Ausweis umsonst. Aber der Hohn ist, ich muss ja in Zukunft, glaube 50 Euro ist das, ne? So ein neuer E-Pass kostet 50. Also, ob ich will oder nicht, ich muss sowas haben.
Gut, du willst ihn natürlich nur, wenn du ins Ausland fährst und einen Pass brauchst.
Du brauchst schon irgendeinen, also ist nicht wie in England, jeder Bürger muss schon einen Personalausweis haben.
Personalausweis,
ja, kommt ja auch, der E-Pass, E-Personalausweis soll ja auch kommen, 2000 irgendwas, 10, schieß mich tot. Naja, jedenfalls, aber dann glaube ich, damit ist immer noch nicht gedeckelt, dass man das Ganze finanziert. Deswegen sind sie am Überlegen, wie man das sonst noch finanzieren kann. Weil die angebliche Sicherheit dieses Systems ist so hoch, dass es sich lohnt, ganz viel rein zu investieren, auch wenn man nicht weiß, wo es herkommt. So, bevor wir dann in unser Hauptthema heute mal einsteigen, nämlich Netzneutralität, machen wir nochmal eine kleine Musikpause und dann geht es weiter mit dem Nerd Alert.
Was hast du denn Schönes ausgesucht, Willem?
Ich habe mal wieder freie Musik ausgesucht.
guter Mensch.
Worauf, wenn man nichts hört?
Wir hören, hören wir nichts.
Oh, ihr hört immer noch den Nerdler. Drückt doch mal auf die Play-Taste.
Das läuft schon die ganze Zeit. Ich bin jetzt selber erstaunt.
Warum? Mach mal lauter.
Das ist ganz laut.
Leises.
Von Willems iPod wechseln auf den Laptop wieder zurück mit der Musik, weil Willem will uns unbedingt seinen neuen iPod mit Rockbox zeigen, eine Alternativfirmware, wo man sogar Doom auf seinem iPod spielen kann.
Und viel entscheidender vor allen Dingen Ogg-Vorbis. Was mir bis heute ein Rätsel ist, warum Apple sich davor sperrt, irgendwie so ein Codec mit anzubieten, weil man sieht ja, es funktioniert. Aber deswegen sind wir jetzt wieder auf dem Laptop
Und ich sag mal, Mucke ab!
And then just touch me, so I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction. My satisfaction! Touch me, so I can get my satisfaction.